ARD Sounds.
Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert, der Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren und überhaupt für alle Menschen, die mit Eierstöcken und Gebärmutter auf die Welt gekommen sind und natürlich für alle, die einfach Interesse an diesem Thema haben. Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in ARD Sounds. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Redakteurin, Moderatorin bei MDR Aktuell und die Expertin an meiner Seite in diesem Podcast ist Dr. Katrin Schaudig. Sie ist Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft und mir heute wieder aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Frau Schaudig.
Hallo liebe Frau Simonsen.
Frau Schaudig, heute wollen wir uns mal wieder Zeit nehmen für Hörerinnenfragen und viele Mails, die uns erreichen, die befassen sich auch mit so grundlegenden Fragen rund um die Wechseljahre und zur Hormontherapie. Zum Beispiel, wann zeigen mir die Zyklusschwankungen, dass es tatsächlich schon die Wechseljahre sind? Woher kommen eigentlich die Hormonschwankungen in der Anfangsphase, in der Perimenopause? Ab wann darf ich eigentlich bioidentische Hormone durchgängig nehmen? Warum wird es mit der Gestagen-Monopille immer noch schlimmer? Und zum Schluss wollen wir noch kurz über seltene Symptome der Wechseljahre sprechen. Wir haben also viel zu besprechen, viel zu tun. Frau Schaudig, und wir fangen mal am Anfang an mit der Perimenopause und damit, wie die Wechseljahre beginnen, nämlich wenn unsere Eizellreserve so langsam weniger wird. Diese Reserve, mit der werden wir ja geboren und die dünnt sich dann mit den Jahren immer mehr aus. Und dann beginnt auch unser Monatszyklus, der sehr gut ausgeklügelt ist, langsam zu stolpern und dann treten einige Symptome auf. Ich möchte mal einen Fall einer Hörerin vorlesen, so als Beispiel. Unsere Hörerin ist 48, sie schreibt, dass der Zyklus schon viele Jahre schwankt, zwischen 21 und 28 Tagen. Sie hat leichte Schlafstörungen, Phasen von Brain Fog. Vor 5 Jahren kamen dann Panikattacken, Angststörungen dazu. Seit einigen Jahren hat sie in der zweiten Zyklushälfte dann starkes Brustspannen und so ein Gefühl von Aufgedunsenheit. Und sie hat einen sehr starken, aber eine sehr kurze Menstruation. Tja, ich würde mal sagen, mit der Erfahrung aus dem Podcast, Frau Schaudig, das, was unsere Hörerin hier beschreibt, ist so eine klassische Perimenopause, oder?
Ja, Sie haben völlig recht. Ich würde das auch so sagen. Wobei ich finde es schon auch schwierig manchmal. Die Hörerin hat ja geschrieben, dass sie schon viele Jahre Zyklusschwankungen hat. Wäre so mal die Frage, ob das immer schon so war, also schon vielleicht als sie 20 war, oder ob es tatsächlich schon was ist, was sich auf die letzten 5, 6, 7 Jahre eingrenzen lässt. Es ist schon so, dass diese Perimenopause ja in Einzelfällen mal 10 Jahre gehen kann. Und ich finde auch an dem Fall eigentlich sehr schön, dass die Symptome auch sich so ein bisschen verändert haben offenbar und dass sie aber trotzdem auch, auch noch einen Zyklus hat, aber auch zeitgebunden zum Zyklus was anderes passiert. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ging das los mit Schlafstörungen, aber Brain Fog und Panikattacken, Angststörungen, das ist eigentlich so typisch, da geht es so ein bisschen los. Und dann hat sie beschrieben, jetzt hat sie mehr Brustspannen und Aufgedunsenheitsgefühl. Das, um das Letztere vorwegzunehmen, ist tatsächlich ein Ausdruck eines Östrogenüberschusses. Das andere, diese Schlafstörung und so weiter und dieser Brain Fog und Panik, scheint, zumindest ist es die aktuelle Arbeitshypothese, eine Folge von starken Schwankungen der Follikelreifung, also der Eibläschenreifung zu sein. Und jetzt muss man sich immer fragen, wieso eigentlich und was hat der Eizellvorrat damit zu tun? Man muss sich immer überlegen, dieser Eizellvorrat, der ist so aufgebaut. Da ist eine große Kohorte, die ist im Dornröschenschlaf im Eierstock. Die machen tatsächlich kaum was. Und dann tritt eine Reihe von Follikeln in so eine Reifungsphase ein. Die dauert so ungefähr, das ist jedenfalls die Vorstellung, so 3, 4 Monate. Da laufen sich sozusagen viele Eizellen warm, um am Tag 1 des Zyklus das Rennen zu machen. Da muss ich aber nochmal dran erinnern, es macht immer nur ein Eibläschen, manchmal 2, das Rennen zu Zyklusbeginn. Der Auswahlprozess, den beginnen wir erst langsam zu verstehen, warum jetzt dieses eine Eibläschen nun gerade an der Startlinie steht. Die anderen haben sich 3, 4 Monate warm gelaufen und zum Tag 1 des Zyklus, wenn das eine ausgewählt ist, gehen die anderen zugrunde. So, jetzt ist es aber ein Unterschied, ob sich da 30, 40 warm laufen oder vielleicht nur 5, 10 oder 15. Und je geringer der Eizellvorrat wird, desto weniger sind es da, die sich quasi warm laufen. Das kann man ganz gut sehen, dass nämlich das follikelstimulierende Hormon, was diese Follikel antreibt, so allmählich steigt, wenn wir älter werden. Das ist bei einer 25-Jährigen oder 20-Jährigen zu Beginn des Zyklus wirklich relativ niedrig. Und je älter die Frauen werden, desto langsamer klettert das nach oben. Das erreicht noch nie diesen mega hohen Bereich, den wir in der Postmenopause haben, aber es erreicht so einen Bereich von, sagen wir mal, 8, 9, 10. Warum ist das so? Weil die Hirnanhangsdrüse, die merkt irgendwie, da unten ist alles so ein bisschen in Unordnung und gibt ordentlich Gas, dann schüttet sie FSH aus. Und jetzt muss man eines sagen, diese sich warmlaufenden Eibläschen, die schütten zum Beispiel auch das AMH aus. Das ist dieser Wert, der uns auch sagt, wie viele Eibläschen sind denn da noch überhaupt.
Und die werden auch nicht von Müller-Hormon, ne?
Genau, das ist das AMH, das Anti-Müller-Hormon. Und dieses AMH wird im Wesentlichen produziert von den Follikeln, die aus dem Dornröschenschlaf erwacht sind, also die sich in dieser Warmlaufphase befinden. Und in dem Moment, wo der Follikel an die Startlinie geht und den Zyklus macht, macht der auch dann kein AMH mehr. Also dieses AMH kommt aus diesen sich warmlaufenden Follikeln. Das AMH signalisiert nach oben an das Zwischenhirn, du brauchst nicht so viel FSH ausschütten. Das heißt, das AMH bremst die FSH-Ausschüttung. Und dann gibt es noch ein zweites Hormon, das ist das Inhibin. Das wird allerdings auch von dem heranreifenden Follikel produziert und das hat auch so einen hemmenden Einfluss. Wenn die Follikelreifung richtig in Gang kommt, dann macht auch das viele Östrogen und auch das Progesteron, was es dann nach dem Eisprung gibt, ebenfalls einen hemmenden Effekt. Das heißt, wir haben so eine ganze Reihe von, wie soll ich es mal sagen, von Stoffen, die dem Hypothalamus, also dem Zwischenhirn, das Signal geben, wir haben hier genügend Eizellen. Wenn der Eizellvorrat zur Neige geht, gibt es weniger Bremseffekt, das heißt weniger AMH, weniger Inhibin. Und das alleine reicht schon, dass der Hypothalamus denkt, oh mein Gott, da unten muss ich mal mehr die Follikel anpeitschen und ordentlich Gas gibt. Der Bremseffekt, der durch die Hormone des Leitfollikels, das ist der, der das Rennen macht, der ist schon auch vorhanden. Aber es ist die Summe dieser bremsenden Effekte auf das Zwischenhirn. Und wenn dieser Bremseffekt nachlässt, dann wird vor lauter, ich will auch mit, plötzlich ein zweiter Follikel rekrutiert. Das nennt man, also der wird ausgewählt. Und zwar, und das ist was Verrücktes, weil es eigentlich nicht geht, in der Gelbkörperphase, also in der zweiten Zyklushälfte, wo eigentlich Progesteron produziert wird und alles für die Schwangerschaft vorbereitet wird. Verrückterweise kann auch da bereits ein zweiter Follikel heranreifen und im Einzelfall kann das sogar zum Eisprung während der Menstruation führen. Das ist irgendwie was bei einer 20-Jährigen oder 25-Jährigen gar nicht geht. Da wird das alles blockiert. Bei der 40, 45, 50-Jährigen funktioniert diese Blockade nicht mehr so richtig. Und nochmal, der Auftrag ist ja, werd schwanger und vor lauter Angst, dass das nicht funktioniert, werden mehrere Eibläschen hintereinander auf die Reise geschickt. Die kommen nicht alle zum Eisprung. Und jetzt hier bei unserer Hörerin, die dann plötzlich Brustspann hat und Aufgedunsenheitsgefühl, da kann man sich jetzt vorstellen, da sind so mehrere Follikel hintereinander am Start. Die kommen aber nicht alle zum Sprung. Der Follikel, der zum Sprung kommt, da fällt der Östrogenspiegel erstmal ab. Aber bei dem, der nicht zum Sprung kommt, da fällt der Östrogenspiegel nicht ab. Und plötzlich habe ich da mehrere Follikel, die viel Östrogen machen. Dann kann der Östrogenspiegel auch mal dreimal so hoch sein wie sonst vom Eisprung. Und das macht Brustspannen und aufgedunsen sein, also so Wasseransammlung. Und das Problem ist, das kann in jedem Zyklus und bei jeder Frau vollkommen anders sein. Und diese verrückte Phase, wo das Zwischenhirn versucht, den Eierstock anzupeitschen, auch die kann unterschiedlich lang sein. Die ist bei manchen Frauen vielleicht 1-2 Jahre und bei anderen 10 Jahre. woher wissen wir das denn alles? Weil es gute Studien gibt und ich muss dazu sagen, die kenne ich erst seit 15 Jahren, die ist 2009 publiziert worden. Da hat man einfach immer alle 2-3 Tage bei Frauen in dieser Lebensphase Hormonwerte gemessen, nämlich Östradiol und Progesteron. Man hat auch LH, FSH, AMH, Inhibin gemessen, aber das Wichtigste ist das Östradiol und Progesteron. Und da hat man einfach gesehen, hopp, das kommt zum zweiten Eisprung, auch mit einer relativ guten Progesteronsekretionsleistung. Ich habe eine Fachkollegin, wirklich Expertin, ich habe erzählt es schon lange, weil ich diese Studie schon lange kenne, die hat es auch immer in Frage gestellt und hat gesagt, das ist doch Quatsch. Und die habe ich neulich auf dem Kongress getroffen und dann hat sie eingeräumt, ja, ich habe das inzwischen wirklich gesehen, gerade bei den Kinderwunschpatienten in dieser Altersgruppe 40 bis 50, wo man häufiger Hormone misst, weil man will ja eine Schwangerschaft, ja, hätte sie doch tatsächlich gesehen, dass es das gibt, diese Eisprünge zur Unzeit, also während der Menstruation. Also das ist gut belegt, aber das Problem ist, es ist jeden Zyklus anders, es ist bei jeder Frau anders und deswegen reagieren Frauen auch mit ihren Symptomen und auch mit der Therapie, die man ihnen gibt, völlig unterschiedlich. Es ist leider so.
Jetzt habe ich noch zwei Nachfragen. Einmal haben Sie gesagt, es gibt auch Follikel, die dann mitreifen, also die dann nicht wie üblich eigentlich vergehen, sondern die auch nochmal sich aufgemacht haben. Und die springen dann aber auch manchmal nicht. Was passiert dann mit denen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist das, was wir Follikelpersistenz nennen. Die kriegen ja auch immer von oben nochmal so ein bisschen Feuer. Also das FSH, Follikelstimulierendes Hormon, sorgt dafür, dass dieser Follikel nicht gleich zugrunde geht. Der wächst dann und mit dem Wachsen macht der dann auch weiter Östrogen. Der kann dann auch mal 4-5 Zentimeter sein. Kommt nicht zum Eisprung. Warum jetzt der eine gerade nicht zum Eisprung kommt, das wissen wir auch nicht. Das ist random, Zufall, keine Ahnung. Aber der macht viel Östrogen und den kann man dann auch sehen. Und wissen Sie, manchmal sehe ich auch Fälle, wo 3-4 solche relativ großen Follikel am Eierstock zu sehen sind. Also 2-4 Zentimeter, je nachdem. Und das Östrogen, was dann gebildet wird, ist so eine Summenleistung. Die haben dann wirklich manchmal abstrus hohe Östrogenspiegel und dann denkt man, ups. Und ich weiß noch, als ich das vor, das ist bestimmt schon 20, 25 Jahre her, das erste Mal so gesehen habe bei einer Patientin, habe ich erst gedacht, die hat einen Eierstockskrebs, weil das kann auch mal so aussehen und habe sozusagen fast schon die Überweisung in die Uniklinik gestellt, aber nach 4 Wochen war der Spuk vorüber. Das heißt, ihre Frage, was passiert mit denen? Die produzieren und produzieren, aber irgendwann verglühen die dann doch auch. Also irgendwann gehen die zugrunde. Das kann aber durchaus mal 2-3 Monate dauern, bis diese sogenannten Funktionszysten dann zugrunde gehen.
Aber das ist auch manchmal schmerzhaft, oder? Also es ist nicht immer so, dass man es nicht merkt.
Jein, wenn die sehr groß sind, können die mal Schmerzen machen. Ja, warum? Die sind alle vom Bauchfell überzogen. Und das Bauchfell ist tatsächlich relativ sensibel. Das kann dann mal wehtun. Die können dann auch mal, ohne dass es einen Eisprung gibt, aus Versehen platzen. Das macht auch Schmerzen. Aber in vielen Fällen merken Frauen auch nicht viel davon. Die sagen, okay, Das zieht manchmal so ein bisschen. Also auch das ist tatsächlich völlig unterschiedlich.
Wir haben ja sehr aufmerksame Hörerinnen, auch sehr kritische Hörerinnen. Und eine, die hat mir geschrieben, die beschrieb, sie beschäftigt sich auch beruflich mit diesem Thema und sie ist auch so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich richtige Eisprünge sind, von denen wir da berichten. Sie meint, dass das Progesteron nach dem Eisprung ja jeden weiteren Eisprung blockieren würde. Damit hat sie ja nicht Unrecht, ne?
Damit hat sie überhaupt nicht Unrecht und genauso ist es auch bei der 20-Jährigen, bei der 25-Jährigen, bei der 30-Jährigen. Aber was ich auch vorhin gesagt habe, es ist eben nicht nur das Progesteron, was den Eisprung blockiert, sondern es ist auch dieses AMH, es ist auch das Inhibin. Und wenn diese Bremse sozusagen wegfällt, scheint es so zu sein, dass das Progesteron alleine in der zweiten Zyklushälfte nicht ausreicht, um den nächsten Eisprung zu blockieren. Dann findet man auch in Studien und auch in dieser Studie, die ich gerade genannt habe, die ist wirklich extrem spannend. Und ich habe bis dahin immer gedacht, wenn ich zum Menstruationszeitpunkt einen hohen Östrogenspiegel habe, dann habe ich so eine Follikelpersistenz, also so ein Follikel, der nicht zum Sprung gekommen ist und der macht dann ganz viel Östrogen. Und nur durch diese Studie habe ich gelernt, hoppla, Da ist ein großer Follikel und der platzt plötzlich zum Menstruationszeitpunkt und gibt ein Ei frei. Und in dieser Studie sieht man das sehr schön. Dann rauscht nämlich der Östrogenspiegel plötzlich am Tag 5 des Zyklus oder Tag 6 in den Keller, wie das im normalen Zyklus auch passiert nach dem Eisprung. Und der Progesteronspiegel steigt auf einen Wert, der durchaus mal so hoch sein kann, wie bei einem ordentlichen normalen Eisprung. Bei manchen Frauen ist das Progesteron zu niedrig, aber, und ich muss dazu sagen, ich sammle gerade diese Fälle bei uns im Labor, weil es ja immer wieder heißt, es sei von Beginn der Wechseljahre an der Progesteronmangel, der den Frauen Probleme macht. Und jetzt sammle ich tatsächlich Befunde, bei denen ich sehe, es ist ein relativer Progesteronüberschuss in der zweiten Zyklushälfte und eher im Verhältnis zu wenig Östrogen. Wenn ich zu wenig Östrogen in der zweiten Zyklushälfte habe, bedeutet das schon immer, dass der Follikel, also das Eibläschen, was da zum Sprung gekommen ist, nicht optimal ausgereift war. Das heißt, der hat schon vorm Eisprung weniger Östrogen, als es ideal ist. Und dann macht dieser Follikel auch nach dem Eisprung weniger Östrogen, als er normalerweise macht. Das wird auch dazu beitragen, dass die nächste Follikelreifung nicht so gut gebremst wird. Das heißt, man muss sich immer überlegen, da sitzen so mehrere Stoffe in unserem Follikel oder im Eierstock, die nach oben rückmelden, mach mal nicht so viel FSH. Ich wiederhole es nochmal, AMH, Inhibin, Östradiol und Progesteron. Und wenn die alle schwächeln oder nachlassen, und es reicht dann vielleicht, wenn nur zwei davon schwächeln, plötzlich haben wir das Phänomen, dass in der Mitte der Lutealphase ein zweiter Follikel an den Start geht. Und in dieser einen Studie von 2009 kann man das sehr schön sehen. Und Frau Schwenkhagen und ich, meine Praxispartnerin, wir sehen ja extrem viele Laborwerte, weil wir für ein Labor in Frankfurt auch die Hormonkonstellationen befunden. Und wir sehen das immer wieder, dass es plötzlich, hups, zu Zyklusbeginn einen hohen Progesteronspiegel und einen hohen Östrogenspiegel gibt und auch einen, so diesen LH-Peak, das ist das LH, luteinisierendes Hormon, was normalerweise in Zyklusmitte, wenn alles schick ist, ausgereift, den Eisprung triggert. Also in dem Moment, wo die Rückmeldung von unten kommt, am 12., 13. Zyklustag normalerweise, hier unten ist alles gut, der Follikel ist sprungreif, das Endometrium ist gut aufgebaut, dann kommt ein Signal von oben, das LH, das schnellt ganz steil in die Höhe. Das ist auch das, was bei diesen Ovulationstests gemessen wird, die es ja auch auf dem Markt gibt, wenn es um Kinderwunsch oder Verhütung geht. Dann geht das LH nach oben, dann platzt der Follikel, gibt es Ei frei. Das ist im normalen Zyklus so. Und dann sehen wir auch manchmal, dass diese Frauen, die in dieser Perimenopause sind, plötzlich im Menstruationszeitpunkt ein irre hohes LH haben, was sich nur dadurch erklärt, dass jetzt der Eisprung ausgelöst wird. Das heißt, ich sehe immer wieder solche Befunde, hohes LH, plötzlich Progesteron am dritten Zyklustag oder am fünften oder am siebten. Das ist völlig erratisch, leider. Und damit ist natürlich auch die natürliche Familienplanung in dieser Lebensphase so ein bisschen ausgenockt. Das funktioniert nicht mehr so gut.
Sie sagen ja natürliche Familienplanung und meinen wahrscheinlich, dass Frauen ja auch ihre Temperatur messen und damit verhüten. Ja. Müsste man aber nicht, wenn man das macht, dann eigentlich diesen Eisprung sehen durch Temperaturerhöhung?
Ja,
also während der
das müsste man. Also ich hab das jetzt noch nie getestet, okay. aber es ist, also Progesteronsekretion erhöht die Temperatur und in dem Moment, wo das passiert, müsste die Temperatur hochgehen. Nun ist natürlich diese Temperaturmessmethode ohnehin eine Reihe von Störgrößen ausgesetzt. Also ich schlafe mal zu kurz, ich schlafe mal zu lang, ich habe mal getrunken am Abend vorher, whatever. Also die Temperatur ist natürlich sowieso ein nicht so 100% verlässlicher Parameter, aber diese Basaltemperatur, die ja auch Frauen zur Verhütung messen, vielfach funktioniert es ziemlich gut, dass man 14 Tage lang, also bis zum Eisprung, eine niedrigere Temperatur hat und mit dem Eisprung und aufgrund der Wirkung des Progesterons steigt die Körpertemperatur an und bleibt dann auch über die gesamte zweite Zyklushälfte oben. Und dann gibt es Frauen, wo das so nach ein paar Tagen schon wieder abfällt. Dann weiß man, aha, der Gelbkörper arbeitet nicht so richtig gut. Dann spricht man von einer Gelbkörperschwäche. Fachdeutsch Lutealinsuffizienz. Aber auch da gilt wieder, es gibt da beide Varianten. Auch junge Frauen können eine Lutealinsuffizienz dahingehend haben, dass sie im Verhältnis zum Progesteron zu wenig Östrogen haben. Und an der Stelle nochmal, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Follikel, das Eibläschen, was zum Sprung gekommen ist, nicht optimal ausgereift war.
Aber wenn ich dann zu wenig Östrogen habe, hätte ich jetzt nicht Brustspannen und so, weil dann würde mir das ja fehlen.
Dann habe ich eher auf gar keinen Fall Brustspannen. Dann könnte ich zum Beispiel, ich sage mal sowas, der Blähbauch ist eine Progesteronwirkung. Progesteron bringt die glatte Muskulatur zum Erschlaffen, unter anderem auch des Darmes. Und es gibt Frauen, deren Frühsymptom in der Schwangerschaft ist, dass sie sagen, ich habe immer so einen geblähten Bauch. Warum? Frühschwangerschaft hat man ungewöhnlich viel Progesteron, da muss sich der Körper erst dran gewöhnen. Dann erschlafft die Darmmuskulatur, der Darm bläht sich auf und man hat dann, denkt man schon, das ist die Schwangerschaft, aber es ist dann gerade in den ersten 3 Monaten nicht die Schwangerschaft. Also so schnell wächst das Baby ja nicht, sondern es ist dann tatsächlich der geblähte Bauch.
Wir kommen mal zurück zu unserer Hörerin. 48 Jahre alt mit diesem schwankenden Zyklus, Schlafstörung, Panikattacken und jetzt dieses Brustspannen in der zweiten Zyklushälfte. Die Frauenärztin hat ihr nun Progesteron vorgeschlagen, allerdings eine durchgängige Einnahme. Und da unsere Hörerin ja uns zuhört, hat sie nun gesagt, das ist ja komisch, weil Frau Schaulich empfiehlt eigentlich nur die zyklische Einnahme.
Ja, das ist ein tatsächlich schwieriges Problem und ein schwieriges Thema. Das Schwierigste daran ist, dass erstens das von Frau zu Frau anders ist, zweitens es auch von Zyklus zu Zyklus anders ist und drittens sich auch im Verlauf der Perimenopause ja vollkommen verändert. Also im Grunde habe ich alle 3 Monate eine andere Situation. Jetzt gibt es Frauen, da dauert die Perimenopause 10 Jahre, dann gibt es welche, da dauert sie 2 Jahre. Das kann ich alles nicht vorhersehen. Die durchgehende Einnahme von Progesteron hilft manchen Frauen. Warum? Weil wenn man Progesteron schluckt, wird es zu relativ großen Teilen verstoffwechselt. Und eines dieser Stoffwechselprodukte, das haben wir auch schon mehrfach im Podcast gesagt, ist das Allopregnanolon. Und das geht in unserem Gehirn an den sogenannten GABA-Rezeptor und wirkt dort, jetzt aufpassen, sedierend, also beruhigend, schlafanstößend und bei einem Teil der Frauen auch angstlösend, also anxiolytisch heißt der Fachbegriff. Aber das ist nicht bei allen Frauen so, weil auch der GABA-Rezeptor nicht bei jeder Frau gleich konfiguriert ist. Aber es gibt die Frauen, ich habe tatsächlich auch gestern wieder so jemand gesehen, die seit einem Monat jeden Tag etwas Progesteron nimmt und sagt, damit komme ich so schön runter. Das ist ein Effekt, der bei manchen funktioniert. Das Problem ist so ein bisschen, normalerweise haben wir ja Progesteron nur in der zweiten Zyklushälfte. Das heißt, was wir jetzt an der Gebärmutterschleimhaut machen mit diesem Progesteron von Anfang an, weil ein bisschen Progesteron geht auch an die Schleimhaut, das wissen wir gar nicht so genau. Also ich persönlich bin dann immer ein Verfechter des normalen Zyklus und im normalen Zyklus haben wir eigentlich immer nur 2 Wochen Progesteron, nämlich ab Eisprung. In der ersten Zyklushälfte haben Frauen kein Progesteron oder nur ganz winzige Mengen. Und ich bin immer ein bisschen fixiert vielleicht auf die Gebärmutterschleimhaut, weil da müssen wir mal aufpassen, was machen wir da? Und dann wäre zum Beispiel denkbar, das ist jetzt rein hypothetisch, wenn ich immer so ein bisschen Progesteron gebe, dann formt die sich so ein bisschen um, aber nicht genügend, um dann wieder abzubluten. Dann könnte es auch sein, was auch die Hörerin, die sich beruflich mit diesem Progesteron und der Temperaturmethode beschäftigt hat, dann könnte es natürlich auch sein, dass dieses bisschen Progesteron dann eben doch an der Qualität des Eisprungs ein bisschen kratzt. 100 Milligramm Progesteron wird den Eisprung ziemlich sicher nicht verhindern. Aber vielleicht wird sie ihn ein bisschen einschränken. Was will ich damit sagen? Wenn ich jetzt plötzlich ein Hormon, was im Leben dieser Frau eigentlich nur in der zweiten Zyklushälfte vorkommt, jetzt plötzlich durchgehend gebe, dann weiß ich nicht so richtig, was mache ich an diesen Regulationsmechanismen? Was mache ich an der Gebärmutterschleimhaut? Mit der zyklischen Gabe von Progesteron bin ich da relativ safe, also sicher, weil ich unterstütze ja nur das, was im normalen Zyklus passiert. Ich gebe einfach ein bisschen Progesteron dazu. Das kann man machen und das machen wir auch relativ häufig. Das reguliert das alles so ein bisschen. Funktioniert auch nicht bei jeder Frau, aber beim Teil der Frauen funktioniert es gut. Dass jetzt die Hörerin, wenn die jetzt durchgehend Progesteron nehmen würde, könnte es sein,
dass sie ruhiger wird, dass sie weniger Angst hat. Es könnte aber auch, und auch das sehen wir, paradox wirken. Gerade Frauen, die so einen Psychosyndrom in der zweiten Zyklushälfte haben, also diese prämenstruelle dysphorische Störung, PMDS genannt, dass die sogar negativ auf das Progesteron reagieren. Warum? Weil die aktuelle Lehrmeinung ist eigentlich, dass dieses PMDS, dass das hervorgerufen wird durch eine individuelle, spezielle Form des GABA-Rezeptors und die reagieren sozusagen paradox, nämlich anstatt mit Sedierung und Angstlösung genau mit dem Gegenteil. Und es sind auch die Frauen, die in der zweiten Zyklushälfte nur noch ihren Mann anschreien, sich von der Brücke stürzen wollen. Denen Progesteron zu geben, könnte vollkommen nach hinten losgehen. Wenn ich Frauen berate, dann sage ich zum Beispiel schon, geht es ihnen in der zweiten Zyklushälfte psychisch sehr viel schlechter. Und die kleine Gruppe, die mir das sagen, da lasse ich lieber die Finger vom Progesteron. Aber wie ich schon gesagt habe, die Patientin, die gestern bei mir war, mit 100 Milligramm Progesteron durchgehen, die war ganz happy damit und sagte, ah, es holt mich so ein bisschen runter. Und wenn ich dann sage, ach, ich finde es aber nicht so gut, wenn sie es durchgehend nehmen, dann sind die natürlich traurig. Ich mache es dann auch manchmal, aber ich weiß nicht so richtig, was ich da eigentlich tue, weil ich nicht weiß, welche Einflüsse habe ich aufs Endometrium, also auf die Gebärmutterschleimhaut und auf die Steuerungshormone.
Ja. Zum Beispiel bei mir war es so, ich hatte ja so starke Schwankungen, habe dann Progesteron durchgängig genommen und habe von eben auf jetzt nicht mehr geblutet, obwohl ich spürbar und sichtbar noch Eisprünge hatte.
Ja, das ist genau das. Da haben Sie so ein bisschen Progesteron an der Gebärmutterschleimhaut. Aber es ist vielleicht auch nicht gesund und auch nicht gut. Die soll dann schon auch mal abbluten, damit da nicht so ein bisschen was stehen bleibt, wo sich dann auch mal was Bösartiges entwickeln
aber
kann.
Aber wenn man Eisprünge hat, hätte man ja doch noch viel Progesteron dann.
Vielleicht zu wenig, Frau Simonsen. Das kann man, das ist genau, was Sie sagen. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, was da passiert ist. Ich verstehe das auch nicht, weil ich würde auch denken, wenn Sie einen richtigen Eisprung hatten, müsste eigentlich eine Blutung ausgelöst worden sein. Aber das haben Sie vielleicht durch diese Fortführung der Progesteronwirkung verhindert. Ob das dann mit einer hohen Gefahr für einen Gebärmutterschleimhautkrebs einhergeht oder nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist aber theoretisch denkbar. Und deswegen, für mich ist diese durchgehende Progesterongabe immer so ein bisschen ohne Licht im Tunnel. Also man kommt ja vielleicht auch ohne Licht heil aus dem Tunnel wieder raus, aber es ist mir immer unsympathisch, wenn ich nicht so richtig weiß, was tue ich hier eigentlich.
Und unsere Hörerin, wenn sie jetzt zyklisch das Progesteron nimmt, würde das eventuell was an diesen Symptomen, also sie hatte ja gesagt, mit dem Brustspannen und mit den Panikattacken, könnte das da hilfreich sein?
Also für das Brustspannen auf jeden Fall. Warum? Weil das Progesteron auch eine bisschen entwässernde Wirkung hat und das Brustspannen kommt auch durch vermehrte Wassereinlagerung, durch eine hohe Östrogenwirkung in der Brustdrüse. Also vielleicht wird das Brustspannen besser. Man würde schon sagen, dass dieses Brustspannen Ausdruck dessen ist, dass sie irgendwie vielleicht mehrere Follikel hat, zu viel Östrogen, Follikel, die nicht zum Eisprung kommen. Und dann unterfüttere ich das. Da würde ich sogar dann eher mal 200 oder 300 Milligramm Progesteron nehmen. Und wenn ich jetzt eine Frau habe, auch die sehe ich natürlich in der Sprechstunde, die sagen, wissen Sie, in dieser zweiten Zyklushälfte kann ich so super gut schlafen. Auch das ein individuell positiver Progesteroneffekt durch die Verstoffwechslung, dann wollen die das gerne länger nehmen. Ich lasse mich dann manchmal darauf ein, das ist ja 3 Wochen, aber ich habe immer gerne, wenn wenigstens mal eine Woche Pause gemacht wird, damit die Gebärmutterschleimhaut die Chance hat, abzubluten.
Aber bei den Panikattacken könnte es eventuell nichts bringen.
Ja, was da passiert,
bringen, ne?
Es kann sogar sein, dass es nach hinten losgeht, also dass die mehr Panikattacken hat. Es kann aber sein, dass es dieser angstlösende Effekt vom Progesteron bei manchen Frauen. Und ich sage immer, die Natur denkt sich ja immer was dabei. Warum könnte Progesteron angstlösend sein? Dann denke ich immer, naja, in der Schwangerschaft hat man, also wenn die Schwangerschaft voranschreitet, unfassbar viel Progesteron, also ungefähr 5 bis 10 Mal so viel wie sonst im normalen Zyklus. Und da könnte es sein, dass dieser angstlösende Effekt zum Beispiel macht, dass die Frauen nicht so Angst haben vor der Geburt und dass sie insgesamt so runterfahren. Und das ist ja auch der gute Progesteroneffekt in der Schwangerschaft, dass man eben ein bisschen ruhig gestellt wird. Also in Hamburg sagt man bräsig. Ich habe selber 3 Kinder und kann mich erinnern in den Schwangerschaften mit diesem wahnsinnig vielen Progesteron. Ich bin immer nach Hause gekommen und habe gedacht, wo ist die nächste Couch? Ich muss mich mal hinlegen. Das ist dieses Progesteron macht auch sehr müde.
wir nur kurz zum Erwähnen, um sozusagen diese Hormonschwankungen zu glätten, da würde dann wieder die Gestagen-Monopille ins Spiel kommen, über die wir auch später nochmal hier im Podcast reden.
Ja, und ich meine, wenn ich eine Patientin habe, wo das funktioniert mit zyklischem Progesteron oder meinetwegen ein anderes Gestagen, da ist ja alles gut. Ich muss es leider ausprobieren und ich kann nicht vorhersehen, wie die Patientin reagiert. Und die so sehr viele Schwankungen hat der Eierstockfunktion, die profitieren einfach, wenn man den Eierstock runterfährt.
So, dann kommen wir zu unserer nächsten Frage. Wann sind die Zyklusschwankungen groß genug, damit ich zum Beispiel Progesteron durchgängig nehmen kann? Auch hier habe ich einen passenden Fall in unseren Hörerinnen-Mails gefunden. Die Annette hat uns geschrieben, die ist 45 Jahre alt, hat ein 5-jähriges Kind, hat nach 20 Monaten abgestillt und seitdem, das war vor ungefähr 3 Jahren, einen unregelmäßigen Zyklus bekommen. Dazu kamen dann auch schon Hitzewallungen, Schlafstörungen, zeitweise sehr launisch, streitlos, manchmal fast depressiv, Libidoverlust und sie sagt, das war oder ist eine große Belastung für die ganze Familie. Sie hat seit einem Jahr ihren Zyklus nun getrackt und die Abstände schwanken zwischen 119 Tagen, 10 Tagen, dann wieder 30 Tage oder 66 Tage, dann mal gern auch wieder 20 Tage. Frau Schaudig, der Zyklus seit 4 Jahren unregelmäßig, stark unregelmäßig. Was ist da nach der Geburt des Kindes passiert? Da war ja Annette gerade mal 40.
Ja, dann gehört halt Annette zu denen, die, wo irgendwie nochmal ein Ei das Rennen gemacht hat und jetzt ist der Eizellvorrat reduziert. Also es ist nicht so selten, dass Frauen, die spät eine Schwangerschaft haben, dann direkt in die Perimenopause rutschen. Ich habe auch eine Patientin mal gesehen, da war dann nach der Geburt gar nichts mehr. Die ist dann voll in die Postmenopause gerutscht. Das konnte ich erst gar nicht glauben. Aber das war dann nochmal so das letzte Aufbäumen des Eierstocks. Also alles Mögliche kann passieren. Bei Annette schwankt der Zyklus ja extrem. Das heißt, die ist voll in der Perimenopause, da die Abstände zum Teil aber auch mal richtig lang sind. Würde ich schon sagen, sie ist auf dieser Reise durch die Perimenopause schon eher so in der zweiten Hälfte angelangt. Das wäre so meine Fantasie. Jetzt war ja die Frage, wann kann sie es durchgehend nehmen? Also das Problem ist, genau in der Situation habe ich ja wieder das Problem, dass das Hauptthema hier die starken Schwankungen sind. Die hat ja dann nochmal nach 20 Tagen wieder eine Blutung oder nach 30. Das klingt ja dann nach so einer Art normalem Zyklus. Das heißt, eigentlich wäre gerade die noch am ehesten jemand, der ich eher den Zyklus runterfahren würde mit einer Gestagen-Monopille. Man kann trotzdem bei ihr probieren, mal 2 Wochen Progesteron zu geben. Aber wir haben ja da gar keinen Zyklus mehr. Also das ist dann besonders schwierig. Wie wollen Sie das Progesteron geben? Und wenn Sie es durchgehend geben, haben wir genau das Problem, was wir gerade geschildert haben. Da wissen wir gar nicht, was passiert. Dann ist auch vielleicht das Progesteron, was wir dann in niedriger Dosis geben, viel zu niedrig, um eine ausreichende Transformation der Gebärmutterschleimhaut zu bewirken. Und dann hat die Annette vielleicht sogar ein erhöhtes Risiko für einen Gebärmutterschleimhautkrebs, weil wir brauchen immer genügend Gestagen an der Schleimhaut, damit die sich nicht zu sehr aufbaut.
Ja, sie hat, ich glaube, der letzte Abstand war halt die 119 Tage. Das ist ja, das sind über 3 Monate, ne? Genau.
Ja, trotzdem, aber das kann dann nochmal, die ist erst 45, das heißt, da kann dann nochmal der Eierstock anspringen. Also ich würde sagen, ich sehe eine durchgehende Progesterongabe eigentlich erst dann sinnvoll, wenn ich das Gefühl habe, so jetzt ist der Eierstock endgültig am Ende, der macht jetzt nichts mehr. Dann ist für mich der Moment, wo ich gerne Progesteron oder gerne auch Dydrogesteron durchgehend gebe. Davor eher zyklisch, aber Sie merken schon an meiner Formulierung, es gibt da kein Absolut. Und das ist, was mich auch ein bisschen stört, ist, dass so ich immer wieder höre und lese, bei Beginn der Wechseljahre einfach mal durchgehend 100 Milligramm Progesteron und dann mal ein bisschen mehr und ein Hubgel, habe ich neulich auch mal irgendwo gelesen, wenn es losgeht, ein Hubgel, 100 Prog, also wir wissen überhaupt nicht, was wir da machen. Und diese Übergangsphase, wo es so sehr schwankt, ist einfach tricky.
Da ist aber jetzt die Frage auch, wann soll sie denn nun mit dem Progesteron anfangen, wenn sie jetzt über 3 Wochen genau. Gar keinen Zyklus hatte? Fängt sie jetzt einfach mal random an?
Ja, weiß ich auch nicht. Das ist genau das Problem. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wir hatten gerade am Wochenende 2 Tage, wo ich übrigens wirklich nochmal sage, es ist toll, wie viele Ärztinnen und Ärzte sich für diese
hochspezialisierte Weiterbildung zur Menopause interessieren. Da waren übrigens auch viele Nicht-Gynäkologinnen diesmal dabei. Also das ist immer, wird immer wieder gefragt, ja, wie macht man das denn dann zyklisch? Ja, da muss man eben so Pi mal Daumen, meinetwegen immer 14 Tage pro Monat, immer am 15. für 14 Tage. Kann dann sein, dass danach eine Blutung kommt. Und nochmal an der Stelle, da würde ich das Progesteron auch nicht zu niedrig dosieren. Lieber mal 200 oder 300. Und man kann auch mal durchgehend geben. Aber ich würde immer mal eine Woche Pause im Monat machen, damit abbluten kann.
Und könnte die dann, also es gibt ja Frauen, die ihren Körper sehr gut beobachten und die dann auch sozusagen sehr reflektiert sind, könnte sie zum Beispiel, wenn dann so eine Phase mit Hitzewallungen ist, dann in der Zeit auch mal Östrogen ein bisschen dazu nehmen?
Das kann
dann
sie
halt
machen.
Wieder absetzen.
Kann sie machen, ja. Genau, wenn die Brust spannt, wieder absetzen. Das kann man machen, aber ich muss jetzt nochmal an der Stelle sagen, man muss immer die Gebärmutterschleimhaut im Blick haben, dass die sich nicht zu sehr aufbaut, dass man genügend Gelbkörperhormone da hat. Und wenn die Frau selber einen Eisprung mal hat, dann hat sie, ja, dann hat sie ja genügend Progesteron.
Ja,
aber
ja,
das
genau.
Können wir nicht vorhersehen. Und bei dieser Patientin, wenn die mal einen Zyklus von 119 Tagen hat, dann hat sie mal zumindest mal, ich würde mal sagen, mindestens 104 Tage mal keinen Eisprung gehabt. Ob sie 14 Tage vor dem 119. Tag einen hatte, das können wir nur spekulieren.
Also kann man machen, ist jetzt aber nicht die einfachste Variante,
ja.
Mit Hormonen zu arbeiten. Annette, Sie haben es ja gesagt, die ist ja erst 45 Jahre alt. Wäre sie auch eine Patientin, der man die Hormone auch mal in geschluckter Form geben könnte? Zum Beispiel eben eine Pille mit Progesteron oder Dytrogesteron und Östradiol oder eben noch nicht?
Man kann auf jeden Fall geschluckte Hormone geben. Die Frage, ob ich jemanden geschlucktes Östrogen, darauf zielt ja Ihre Frage hin, oder das Östrogen über die Haut gebe, hat in erster Linie was mit dem gesamten Risikoprofil von der Frau zu tun. Wenn diese Annette jetzt einen Body-Mass-Index von über 30 hat, würde man auf keinen Fall geschluckt was geben. Wenn die schlank ist, null Risiken und so weiter, kann die auch noch geschlucktes Östrogen nehmen, bis sie 55 ist oder bis 60. Ab 60 stellen wir dann immer generell um auf eine Gabe über die Haut. Man hat halt mit geschluckten Östrogen ein erhöhtes Thromboserisiko. Das ist übrigens dosisabhängig. Also je mehr Östrogen ich schlucke, desto höher ist das Thromboserisiko. Das landet dann schon mal bei einem bis zu vierfach erhöhten Risiko. Aber Thrombosen sind seltene Ereignisse und wenn jemand null Risiko für eine Thrombose mitbringt, was sind diese Risiken? Nochmal Übergewicht, Rauchen, Thrombosen in der Familie, bei Migräne ist man auch sehr vorsichtig, wenn sie vielleicht so eine Genveränderung hat. Also es gibt ganz viele Dinge, die man beachten muss. Ansonsten kann die immer geschlucktes Östrogen nehmen und wir geben ja da auch durchaus mal in dieser Phase geschluckte kombinierte Antibabypillen, also wo ein Östrogen und ein Gelbkörperhormon drin ist, wenn die keine Risiken hat, kann die das machen. Und damit kommt sie übrigens genauso gut perfekt über die Wechseljahre. Man würde in dieser Altersgruppe allerdings, Entschuldigung, nicht diese klassischen Kombipillen geben mit Ethinylestradiol, weil die sind dann nochmal besonders riskant, risikobehaftet, sondern man würde welche geben, wo natürliches Östrogen ist. Ich kann die Namen sagen, weil es gibt nur zwei. Das ist Zoeli oder Kleira oder Zoeli und Kleira. Und dann gibt es noch eine, wo Estetrol ist, was auch so ein Bio-Östrogen ist und die heißt Drovelis. Also diese drei Kombipillen, die setzen wir absolut ein in dieser Phase und die funktionieren auch.
Ich habe jetzt aber gesagt, als Gestagen wären Progesteron oder Dytrogesteron drin. Das wäre Quatsch, ne? Weil das wäre ja die durchgängige Progesteroneinnahme, oder?
Wenn das, es gibt ja verschiedene Präparate. Ich habe vor kurzem eine Patientin gesehen, die ist jetzt 60 und der habe ich vor 10 Jahren, da war die so wahrscheinlich in der fortgeschrittenen Perimenopause. Und da gebe ich auch manchmal sogenannte Sequenzpräparate, wo man in der ersten Hälfte nur ein Östrogen hat. Und in der zweiten ein Gelbkörperhormon. Das ist dann Dydrogesteron. Wir haben kein Sequenzpräparat mit Progesteron. Das gibt es einfach nicht. Aber es gibt noch ein paar andere. Und der habe ich zum Beispiel dieses Sequenzpräparat mit Dydrogesteron verschrieben. Also 14 Tage nur Östrogen. War nicht so eine hohe Dosis. Und dann 14 Tage Östrogen plus Dydrogesteron. Damit ist diese Frau 10 Jahre super gut klargekommen. Also die war so perimenopausal. Das heißt, auch das kann bei Frauen funktionieren. Ja? Und jetzt kam sie, weil sie fast 60 war, ob sie das jetzt weiternehmen darf, weil es ging ihr so super. Gut, das ist jetzt mal ein anderes Thema. Aber das heißt,
alles ist theoretisch möglich. Ich fasse jetzt nochmal zusammen in so einer Übergangsphase. Was kann man machen? Einfach mal zyklisch ein Gelbkörperhormon. Progesteron, Hydrogesteron oder aber auch mal ein synthetisches. Chlormadinon wäre zum Beispiel so eins. Man kann auch versuchen, ein niedrig dosiertes Sequenzpräparat, also Östrogen durchgehend, immer in der zweiten Zyklushälfte, 14 Tage lang ein Gelbkörperhormon. Da haben wir nicht so viele Präparate, aber es gibt ein paar. Ich kann aber auch sonst versuchen, den Zyklus zu unterdrücken, indem ich durchgehend ein synthetisches Gestagen gebe. Und da gibt es nicht nur die Gestagen-Monopillen. Es gibt zum Beispiel auch Präparate, wo Dienogest durchgehend drin ist und ein bisschen Östrogen dazu. Die sind eigentlich zur Hormonersatztherapie gedacht, aber die funktionieren in dieser Übergangsphase auch relativ gut, weil ich den Eierstock so ein bisschen runterhole. Also Sie sehen es, die Varianzbreite ist groß. Gibt noch eine dritte, noch eine letzte Möglichkeit. Sie können, auch wenn die Frau vor allen Dingen sagt, ich habe gar nicht so viele Symptome, aber diese Bluterei, diese erratische, die macht mich wahnsinnig. Hormonspirale, und da darf man sogar immer in Phasen, wo Hitzewallungen sind, bisschen Östrogen dazu, in Phasen, wo die Patientin Brustspann hat, bitte weglassen. Also es gibt wirklich eine große Breite an Möglichkeiten. Wogegen ich mich immer so ein bisschen sträube, ist einfach beim ersten Anzeichen der Wechseljahre einfach nur bioidentisch Progesteron und Östrogen, weil es einfach oft nicht funktioniert und weil es vielleicht sogar in manchen Fällen kontraproduktiv ist.
Okay, ich habe Post bekommen aus dem Kosovo. Verrückt, ne?
Es ist schon,
ja. Die junge Frau ist 44 Jahre alt und ihr wurden wegen großer Zysten beide Eierstöcke entfernt. Es war aber kein Krebs. Die Gebärmutter ist verblieben. Ihr wurde jetzt eine Pille verschrieben, Cycloprogynova. Und sie schreibt, sie hat aber Angst, mit dieser Pille anzufangen. Und ich habe mal geschaut, in der Pille ist drinne das synthetische Gestagen Levonorgestrel und Estradiol. Unsere Hörerin ist ja nun operativ gleich in die Postmenopause geschickt worden und sie ist erst 44. Wie wäre da Ihre Empfehlung, Frau Schaudig?
Ja, vielleicht vorab, das Cycloprogynova ist ja keine echte Pille, das ist eine Tablette. Und das ist immer noch, geben viele auch als Hormonersatztherapie, gerade in solchen Situationen. So, was ist das Problem beim Cycloprogynova? Da hat man nur 21 Tage pro Östrogen, 12 Tage Gelbkörperhormon, das ist das Levonorgestrel in dem Fall, also ein synthetisches Gestagen. Und dann sollen die Frauen eine Woche Pause machen, in der sie bluten. Jetzt gucken wir uns mal die Dame aus dem Kosovo an. Die ist erst 44 und hat keine Eierstöcke mehr. Da würde man ihr unbedingt raten, dass sie das Östrogen noch ersetzen sollte. Idealerweise bis sie 50, 51 ist oder auch länger. Die ist ja noch relativ jung. Wenn die jetzt keine Hormone nimmt, hat sie Risiko, abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich Beschwerden hat, aber sie hätte auch ein Risiko für Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Demenz und so weiter. Das heißt, ich würde dieser Dame unbedingt raten, was zu nehmen. Ich würde ihr allerdings nicht unbedingt Cycloprogynova geben. Warum nicht? Erstens, die hat ja durchgehend einen Östrogenmangel. Wenn die eine Woche Pause macht, hat sie dann in der Woche ziemlich sicher Beschwerden. Also das ist eigentlich unphysiologisch. Ich würde immer was geben, wo durchgehend ein Östrogen dabei ist. Mit der zyklischen Gestagengabe würde sie bluten. Vielleicht will sie das nicht. Und da sie keine Eierstöcke hat, könnte man auch sagen, wir versuchen das mal durchgehend. Dann könnte man ihr durchgehend ein Gelbkörperhormon geben. Die wäre jetzt tatsächlich jemand, wo man auch gerne mit bioidentischen Hormonen arbeiten würde. Oder auch mit, also ich sage es ja immer, Progesteron oder Dihydrogesteron. Das wäre für mein Dafürhalten die Idealkandidatin dafür. Der würde ich entweder, wenn sie keine Risiken hat, kann sie was schlucken, wunderbar, ein Präparat geben, durchgehend Östrogen. Und dann muss man mit ihr besprechen, entweder eins, wo nur in der zweiten Zyklushälfte ein Gelbkörperhormon drin ist. Da würde ich aber bevorzugt dann Dihydrogesteron oder Progesteron nehmen. Wir haben aber kein Sequenzpräparat mit Progesteron. Ich glaube, auch im Kosovo hat man das nicht. Oder aber sie kann durchgehend Östrogen nehmen und dann entweder Progesteron oder Dihydrogesteron dazu. Dann blutet sie, wenn sie Glück hat, nicht. Aber wir wissen alle, es kann auch darunter mal Blutungsstörungen geben. Und das ist häufiger bei jungen Frauen, weil die Gebärmutter dann noch sehr reagibel ist. Also ich würde dieser Jungfrau kein Cycloprogynova geben, sondern durchgehend ein Östrogen und dann entweder zyklisch oder durchgehend
Progesteron oder Dydrogesteron dazu. Und ob man das in Form von einer Tablette macht oder ihr was gibt, wo sie Transdermalöstrogen nimmt und dann das Gelbkörperhormon oral oder vaginal dazu, das ist von ihrem Risiko abhängig. Hat sie ein Risiko für eine orale, also geschluckte Östrogengabe oder ist die schlank, hat null Risiken, dann kann sie auch was schlucken.
Und wir haben ja in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, wenn die Eierstöcke operiert werden, rausgenommen werden, fehlt uns ja auch die Hälfte vom Testosteron.
Ja, nicht nur die Hälfte, uns fehlt eigentlich verdammt viel Testosteron. Das muss man dann im Einzelfall gucken. Also wenn die Eierstöcke entfernt werden, geht der Testosteronspiegel rasant in die Knie. Das macht bei manchen Frauen Symptome und bei manchen nicht, das muss okay. man so sagen. Das Hauptproblem ist dann tatsächlich, und dafür ist es auch gut untersucht, die sexuelle Störung, also das heißt Libido und sexuelles Empfinden, also auch Orgasmusfähigkeit, Erregbarkeit und so weiter, geht bei einem Teil der Patienten dann tatsächlich ganz akut nach unten. Und das ist auch die Indikation, wo wir dann relativ großzügig Testosteron einsetzen. Es gibt hier in Deutschland kein Präparat, das heißt, man muss es dann anmischen lassen. Gerade bei Frauen, wo die Eierstöcke entfernt wurden, ist das tatsächlich was, was wir auch mit den Frauen diskutieren. Aber es gibt auch welche, die sagen, meine Libido ist völlig gleich geblieben, ich habe gar kein Problem sexuell. Also das ist auch wieder individuell unterschiedlich.
Dann kommen wir nochmal zu den Frauen, die es erstmal mit den bioidentischen Hormonen probieren in der Perimenopause und dann aber merken, irgendwie das klappt nicht, die Symptome sind immer noch da, mir geht es nicht wirklich besser. So ging es einer Hörerin, die uns geschrieben hat und die ist dann zu ihrer Frauenärztin gegangen und hat nach einer Gestagen-Monopille gefragt, nach der Slinda gefragt, weil sie jetzt eben beschlossen hatte, nachdem sie uns gehört hat, sie möchte gern ihre Schwankungen bremsen. Frau Schaudig, für alle Hörerinnen, die heute vielleicht zum ersten Mal dabei sind, die das mit der Gestagen-Monopille noch nicht kennen, können Sie noch mal kurz sagen, was diese Pille dann macht?
Ja, also was die Gestagen-Monopillen machen und auch andere Gestagene mit dem Potenzial der Hypophyse sozusagen zu sagen, entspann dich mal. Das ist, die unterdrückt sozusagen die FSH-Produktion aus der Hirnanhangsdrüse, sodass der Eierstock nicht mehr pausenlos angeturnt wird. Mit den Gestagen-Monopillen drücke ich so halb auf die Bremse. Das heißt, die FSH-Sekretion wird nicht komplett unterdrückt und das ist ein bisschen anders als bei den Kombinationspillen, sondern die wird so halb unterdrückt. Das heißt, ich habe keine erratischen Follikelreifungen mehr, aber im Allgemeinen macht der Eierstock noch ein bisschen was. Das heißt, ich habe da eine Follikelreifung mit ein bisschen Östrogen, aber die ist auf jeden Fall gebremst. Das heißt, was ich versuche, ist, die irren Schwankungen rauszunehmen, die dadurch entstehen, dass die Hirnanhangsdrüse verzweifelt versucht, aus dem Eierstock noch was rauszuholen. Also der Hirnanhangsdrüse wird gesagt, halt mal den Mund, du brauchst hier gar nicht mehr feuern. Und ja, so ist es so ein bisschen. Und dann gibt es schon noch eine gewisse Schwankung der Eierstocksfunktion. Aber das ist, und jetzt nochmal wichtig, von Frau zu Frau unterschiedlich. Und wenn der Prozess der Perimenopause schon weiter fortgeschritten ist, kann es sein, dass ich mit diesen Gestagen-Monopillen plötzlich mein Eierstock doch komplett in die Knie zwinge. Und dann kommt ein gewisser Östrogenmangel, was dazu führt, dass es nicht alle Frauen sofort gut vertragen. Und auch das ist leider ein dynamischer Prozess, der sich von Monat zu Monat ändern kann. Und wenn ich die Gestagen-Monopille gebe, sage ich meinen Frauen auch immer, also da müssen sie jetzt ein bisschen Geduld haben, bis das richtig greift. Das kann schon mal 1, 2, 3 Monate dauern, bis wir quasi den Eierstock im Griff haben. Und es kann dann auch sein, dass wir ihn ganz unterdrückt haben und dass wir dann auch ein Östrogen zusätzlich geben.
Das würde dann transdermal dazugegeben werden. Genau. So, unsere Hörerin Juliane, die hat also jetzt mit der Slinda begonnen und hatte dann gleich erstmal ein paar Tage Kopfschmerzen. Nach ungefähr einem Monat kam dann auch noch starkes Herzklopfen und Herzstolpern dazu. Sie hatte aber kein Brustspann mehr, das hatte sie vorher sehr dolle und sie fühlte sich auch nicht mehr aufgedunsen. Im nächsten Monat dann kam noch hinzu zu den anderen Symptomen Durchfall, leichte Zwischenblutungen, erhöhter Puls, Einschlafstörungen. In der Placebo-Pause, also die Slinda hat ja so ein paar Placebo-Tabletten drin, haben sich dann
die wir häufig weglassen. Mal so. Aber okay. Mhm.
Okay, ja. Sie hat die genommen und in der Pause haben sich die Symptome ein bisschen verbessert. Im dritten Monat hatte sie dann krasse Einschlafprobleme, nur noch oberflächlicher Schlaf und außerdem so eine krasse innere Unruhe. Sie fragt jetzt, sind das typische Nebenwirkungen vom Drospirenon? Wäre ein anderes Gestagen vielleicht verträglicher?
Ja, beides ist möglich. Also fangen wir mal an. Also die hat ja dann kein Brustspann mehr gehabt und kein Aufgedunsensein. Das ist ein Ausdruck dessen, dass wir den Östrogenspiegel gesenkt haben. Brustspann und Aufgedunsensein ist immer ein Ausdruck von zu viel Östrogen. Aber jetzt hat sie andere Symptome entwickelt, die zum Teil wirklich danach klingen, als hat sie jetzt zu wenig Östrogen. Das heißt, die ist eine von denen, wo das Drospirenon, also das ist das in Slinder drin, zu stark den Eierstock unterdrückt. Oder aber, der ist jetzt einfach so fast ausgebrannt. Das heißt, viele dieser Symptome könnten Ausdruck eines Östrogenmangels sein. Und was macht mir dann? Ein bisschen Östrogen dazugeben. Und diesen Zeitpunkt sollte man nicht verpassen. Und ich sage auch meinen Frauen immer, wenn es ihnen plötzlich wieder schlechter geht, dann bitte melden Sie sich sofort, dann kriegen Sie ein Östrogen dazu. Den Durchfall, muss ich gestehen, kann ich jetzt nicht so gut erklären. Alles andere, was Sie gesagt haben, finde ich relativ typisch als Ausdruck eines Östrogenmangels. Das kann aber auch, und jetzt die Frage, manche Frauen reagieren auf jedes Gestagen irgendwie schlecht. Beziehungsweise, auch das eine langjährige Erfahrung, auch bei jungen Frauen, dass jede Frau auf jedes Gestagen anders reagiert. Das heißt, es wäre eine Möglichkeit, das Gestagen zu wechseln. Aber ich würde in der Situation tatsächlich auch darüber nachdenken, zusätzlich Östrogen zu geben. Im Äußersten würde ich mal einen Spiegel messen vielleicht. Wie ist das Östrogen? Mir vielleicht auch mal den Eierstock anschauen. Jetzt wird es noch komplizierter, Frau Simonsen. Es tut mir leid, dass Frauen so kompliziert sind, aber es ist ja gut so. Es gibt auch die Frau, wo der Eierstock eben durch die Slinder nicht genügend unterdrückt ist. Und dann hat die vielleicht trotzdem noch erratische Zysten und mal zu viel und zu wenig Östrogen. Auch diese Variante gibt es. Bei manchen Gestagen-Monogaben gehen wir dann einfach mit der Dosis hoch vom Gestagen, aber das geht bei der Slinder nicht, weil es sonst so viele Nebeneffekte hat. Also die Slinder sollte man möglichst nicht verdoppeln. Bei anderen Gelbkörperhormonen, Desogestrel, Dienogest, Chlormadinon, kann man einfach mit der Dosis hochgehen.
Unsere Hörerin hört uns ja zu und die wusste das irgendwie schon oder hatte das natürlich gehört, dass unter diesen Pillen so ein Östrogenmangel eintreten kann, hatte das dann ihrer Frauenärztin erzählt und dann hat die gesagt, nee, das kann ja überhaupt nicht sein, weil dann würden ja alle Frauen mit Slinder Osteoporose bekommen.
Ja, die Slinder ist natürlich, weil das ja eigentlich eine Antibabypille ist, an jungen Frauen getestet. Deren Eierstöcke sind noch potent genug, die machen dann genügend Östrogen. Aber wir haben es ja hier mit Frauen zu tun, wo der Eierstock schon nicht mehr so richtig top unterwegs ist, sondern so ein bisschen schwächelt. Und das ist das eine. Das heißt, und selbst bei jungen Frauen gibt es immer Einzelne, die unter Drospirenon, also unter der Slinder und auch unter Desogestrel oder unter Dienogest einen zu niedrigen Östrogenspiegel kriegen. Und auch da achten wir so ein bisschen auf die klinischen Zeichen. Das Klassiker ist eine trockene Scheide, das sieht man am allereinfachsten auch als Gynäkologin. Und dann geben wir auch da auch manchen jungen Frauen zusätzlich zur Slinder, zur Desogestrel oder Dienogest zusätzlich Östrogen dazu. Das kann schon mal sein.
Und könnte denn auch so eine durchgängige Blutung, also dass man ständig so ein bisschen Blutung hat, so ein Zeichen dafür sein, dass das Östrogen fehlt?
Unter ja, so es kann leider kann auch wieder von beiden ein Zeichen sein. Deswegen muss man nachgucken. Es kann entweder davon sein, dass der Eierstock nicht genug unterdrückt ist und zu viel Östrogen da ist. Dann würde man die Gestagendosis erhöhen. Das geht bei Slendern nicht, aber bei anderen. Aber es kann auch davon sein, dass so diese chronische Gestagenwirkung an der Gebärmutterschleimhaut, die macht bei manchen Frauen so eine Verletzlichkeit der Schleimhaut und dann sickert es immer so ein bisschen raus. Da hilft dann auch bei vielen die zusätzliche Östrogengabe.
Und es ist verrückt, dann bekam ich gleich noch eine Mail von einer Hörerin, die Slinder nimmt und die schrieb dann auch über diesen erhöhten Puls und massive Einschlafprobleme.
Ja, die sind ja gerade in der Perimenopause eben häufiger ein Ausdruck von Östrogenmangel.
Okay. Und weil der hatte die Ärztin jetzt geraten, auf Desogestrel umzusteigen, Wahrscheinlich liegt es aber doch eher am mangelnden Östrogen.
Ja, das ist das, was ich sage. Vielleicht liegt es bei der auch individuell an der Wirkung vom Drosperinon. Beim Desogestrel haben wir den Vorteil, dass wir die Dosis auch ein bisschen erhöhen können. Und auch der Unterdrückungseffekt von den Gestagen-Monopräparaten. Und jetzt, es ist wirklich gruselig, aber so ist es, ist bei jeder Frau anders. Es ist einfach so. Wir reagieren da einfach unterschiedlich drauf.
Und wir haben natürlich noch einen ungewöhnlichen Fall. Die Sonja, die nimmt die Dinogest, das ist das dritte Präparat sozusagen, was da im Angebot ist, und nimmt ein 37er Östrogenpflaster. Sie hat dann trotz Pflaster noch geschwitzt und dann hat es so gekribbelt am ganzen Körper und die haben dann den Blutwert gemessen von Östrogen, der lag bei 33 Pikogramm pro Milliliter. Dann haben sie auf 50er Pflaster umgestellt, da kamen dann aber Herzrasen, Herzstolpern, Muskelzuckungen dazu. Nachdem sie das dritte Pflaster geklebt hatte, blieb dann der Ruhepuls bei 90, Kopfschmerzen und Unruhe und der Östrogenwert lag bei 50. Die Frauenärztin weiß ich jetzt keinen Rat mehr.
Ach Gott, jetzt haben wir wieder das Dilemma. Wir wissen nicht genau, woher es kommt. Kann sein, dass es die Dinogest nicht gut verträgt. Ich finde jetzt aber 50 auch noch nicht so einen wahnsinnig hohen Spiegel.
Ja,
50
komisch, ne?
Ist so ein Spiegel, den, ja, nee, das kann schon sein. Auch da ist wieder Frauen resorbieren dieses Östrogen bei Transdermalergabe völlig unterschiedlich. Wenn die so in der Hochphase ihrer Wechseljahre ist, dann braucht sie vielleicht einfach mehr. Es gibt noch ein 75er Pflaster, könnte man jetzt an der Stelle versuchen. Aber dann muss man vielleicht auch, manchmal mache ich dann auch so, dass ich sage, so jetzt setzen wir nochmal alles ab und fangen von vorne an. Ja? Also das ist schwer zu sagen, liegt es an dem Gestagen selber, weil die Frau das nicht gut verträgt. Liegt es an zu wenig Östrogen, liegt es vielleicht daran, dass der Eierstock immer noch sehr schwankt. Das heißt, es ist alles möglich. Muss ich mal untersuchen, mal so ein bisschen nochmal gucken, wie sind die Spiegel vorher gewesen, wo im Bereich dieser Reise durch die Perimenopause ist die Frau und das ist unterschiedlich. Also wissen Sie, ich würde mal so sagen, wenn ich 100 Frauen sehe, dann funktioniert das vielleicht mit dieser Gestagen-Monopille bei 60 super, vielleicht auch bei 70. Gebt dann immer großzügig schon ein bisschen Östrogen dazu. Und dann ist aber immer ein Teil der Frauen, oh Gott, 10-20%, die kommen da mich gut zurecht. Und dann muss man einfach nochmal was anderes ausprobieren. Und manchmal vielleicht auch einfach einen Auslassversuch machen. Auch das ist eine Option.
Das heißt, man setzt dann alles ab und guckt mal, ob die Symptome bleiben. Oder was guckt man dann?
Ja, nee, dann wird sich sicher, wenn man alles absetzt, wird sich ziemlich sicher irgendwas verändern. Dann kommen die Frauen manchmal sagen, auf 4 Wochen ging es mir mal richtig gut, aber dann kommen die irgendwann wieder sagen, nee, es war doch nicht so gut. Man muss es leider ausprobieren. Es tut mir total leid. Aber 50 ist kein Östrogenspiegel, den ich so besonders hoch finde. Ich würde eher denken, die brauchen ein bisschen mehr.
Aber sehen Sie das in Ihrer Praxis auch, dass die Frauen dann sagen, ihr Puls geht zu hoch, ihr Ruhepuls und so eine innere Unruhe?
Sie, das sind natürlich sehr spezielle Symptome, Frau Simonsen, und auch nochmal, jede Frau ist anders. Manchmal hat vielleicht die Puls eine ganz andere Ursache, vielleicht nochmal die Schilddrüse, würde ich dann immer mal gucken. Wissen Sie, Frauen, wir sind ja nicht so eine Maschine und wir sind auch nicht so schlicht, dass man sagt, man kann jedes Symptom immer auf die Hormone zurückführen. Das hat dann vielleicht eine ganz andere Ursache.
Ich wollte ja nur wissen, ob das sowas ist, was doch nicht so wenig Frauen vielleicht erzählen.
Nein, das ist nicht jetzt was furchtbar Häufiges. Aber Herzklopfen und Herzrasen tritt bei nicht wenigen Frauen als Symptom der Wechseljahre auf. Also insofern.
Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass Frauen, die eben seit vielen Jahren diese klassische Antibabypille nehmen, gar nichts von den Hormonschwankungen in der Perimenopause mitbekommen. Könnte ich eigentlich statt der Gestagen-Monopille mit 48 oder auch mit 50 nochmal mit so einer Kombipille anfangen?
Ja, das kann man theoretisch, also mit 50 wird man dann schon mal zurückhaltender sein, aber bei Frauen, die noch mehr oder minder regelmäßig bluten, schon noch, und das ist das, was ich vorhin sagte, wenn die keine Risiken haben für eine orale, also geschluckte Östrogengabe, dann kann man das durchaus machen. Wie gesagt, nochmal, bitte kein Ethinylestradiol in dem Alter, sondern Östradiol oder Estetrol. Und das sind diese drei Pillen, Clyra, Soerli und Rovelis.
Also kein Ethinylestradiol mehr, also nicht so das was ich mir mit 15 verschrieben wurde.
Nee, das würde man da nicht mehr machen, weil einfach die Gefäßrisiken
Ja, weil die Gefäßrisiken auch für Herzinfarkt und Schlaganfall in dem Alter deutlich höher sind als bei einer 20-Jährigen. Das heißt, das würde man nicht machen.
Wir haben auch mal in einer anderen Folge, das fand ich spannend, gesagt, wenn man die absetzt, weil man mal gucken will, wo ich eigentlich stehe, haben sie gesagt, hinterher nicht wieder damit anfangen, weil sozusagen bei Neustart nochmal das Risiko höher ist.
Also bei jedweder Östrogengabe, das gilt sowohl fürs Ethinylestradiol, weniger fürs Östradiol, aber auch für das, immer in den ersten Wochen oder Monaten der Anwendung, der geschluckten Anwendung, ist das Thromboserisiko am höchsten. Das lässt dann irgendwann nach. Und gerade einer 48-Jährigen, die Ethinylestradiolpille abgesetzt hat, würde ich, auch wenn sie keine Risiken hat, nicht wieder damit beginnen, sondern würde auf eins dieser Präparate mit natürlichem Östrogen zurückgreifen.
So, dann gibt es die Frauen, die uns zuhören und sagen, boah, ich würde jetzt übel gern das irgendwie probieren, würde gern auch Hormone nehmen, aber meine Ärzte sind sehr zurückhaltend, weil ich Vorerkrankungen habe. Und diesmal geht es um einen Schlaganfall, den unsere Hörerin im Alter von 51 Jahren hatte. Bei der Ursachenforschung kam ein Loch in der Herzscheidewand zum Vorschein, das nun aber gut verschlossen wurde. Nun ist sie in der Postmenopause und hat ab und an Hitzewallungen, schläft schlecht, vergisst häufig Dinge. Nun steht die Frage im Raum, ob sie mit einer Hormontherapie beginnen kann. Die Frauenärztin rät wegen des Schlaganfalls ab. Der Kardiologe findet die Idee gar nicht so schlecht. Frau Schaudig.
Ja, also jetzt muss man da nochmal sehr differenzieren. Also grundsätzlich vorab, Zustand nach Schlaganfall, Herzinfarkt und Thrombose steht in jedem Beipackzettel, ist eine Kontraindikation für eine Hormongabe. Damit müssen wir schon mal umgehen. Ja? Und deswegen sagt auch die Frauenärztin durchaus nachvollziehbar, nee, sie hat einen Schlaganfall. Wir persönlich gehen da vielleicht ein bisschen differenzierter vor, das muss man aber mit den Frauen wirklich intensiv besprechen. Man muss immer gucken, was ist denn das für ein Schlaganfall gewesen? Und jetzt hat bei dieser Hörerin ist es so, die hatte ein Loch in der Herzscheidewand. Was passiert dann? Wie entsteht ein Schlaganfall? Eine sogenannte paradoxe Embolie. Also eine Embolie geht ja normalerweise in die Lunge, sondern da bildet sich irgendwie ein Gerinnsel. Das geht durch das Loch und statt in die Lunge geht es nach oben ins Gehirn und verstopft da ein Gefäß. Das ist dann dieser Schlaganfall durch das Loch in der Scheidewand. Nun ist diese Herzscheidewand verschlossen. Das heißt, das Risiko für den Schlaganfall ist eigentlich eliminiert. Das heißt, ich persönlich finde, dass man es durchaus vertreten könnte. Trotzdem muss man mit der Frau das schon besprechen. Immerhin hat sie ja irgendwie ein Gerinnsel gehabt. Also auf keinen Fall oral und niedrig dosiert Transdermalöstrogen würde ich in dem Fall für vertretbar halten. Aber auch nicht so, dass ich sage, nehmen Sie es unbedingt, sondern Sie müssen wissen, ein Mini-Restrisiko können wir nicht ausschließen. Dann gibt es die Schlaganfälle, die zum Beispiel aufgrund eines geplatzten Aneurysmas sind, also das ist so eine Aussackung des Gefäßes im Gehirn. Wenn diese Aneurysmen komplett entfernt sind und die werden dann so geklippt und so und dieses Risiko eliminiert ist, dann bin ich auch wieder ein bisschen großzügiger mit einer Hormongabe. Auch da, man muss es im Einzelfall diskutieren. Ganz, ganz wichtig ist bei Zustand nach solchen Ereignissen, dass die sogenannten Rahmenbedingungen, die vielleicht einen Infarkt oder Schlaganfall begünstigt haben. Was ist das? Bluthochdruck, zu viel Cholesterin, dass das alles top eingestellt ist. Also meine Forderung ist dann immer, der Blutdruck muss super gut eingestellt sein und der Cholesterinspiegel muss auch super gut sein. Wenn das der Fall ist, bin ich, sagen wir mal so, auch nicht ganz großzügig, aber ein bisschen großzügiger. Und das muss man im Einzelfall immer abwägen.
Aber ich habe gerade überlegt, Hitzewallungen, schlechter Schlaf, da gibt es ja auch dieses neue nicht hormonelle Medikament.
Genau. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Patientin habe, die also einen Bluthochdruck hat, und da weiß man auch nicht, der kann ja auch mal wieder entgleisen, selbst wenn sie eigentlich was nimmt, und die dann ein großes Problem hatte und die hat vor allen Dingen Hitzewallungen und Schlafstörungen, und das haben wir ja relativ neu, haben wir ja jetzt die Option, dass man sagen kann, okay, wir geben ihnen dieses Veosa und jetzt gibt es seit 1. April, ab morgen, gibt es noch ein zweites, das heißt Lynkuet, also beide Präparate adressieren ohne Hormongabe direkt das Hitzewallungszentrum im Gehirn und auch das Schlafzentrum. Das kann man versuchen, finde ich gut. Man hat zum Beispiel keinen Knochenschutz und so weiter. Und Daten, wie es auf die Psyche wirkt, haben wir noch nicht so richtig.
Okay, zum Schluss haben wir gesagt, wollen wir nochmal auf so seltene Wechseljahressymptome schauen und welche Erfahrungen Frau Schaudig damit gemacht hat schon in ihrer Praxis. Die Anke ist 58 Jahre alt und postmenopausal. Postmenopausal sind wir, wenn wir ein Jahr lang keine Blutung mehr hatten, das nur kurz als Erklärung. Und sie hat jetzt seit einem halben Jahr einen extrem trockenen Mund und das belastet sie sehr. Sie war nun beim Arzt, der hat sie zu einer Hormontherapie überredet. Sie bekommt transdermal Östrogen und schluckt Progesteron. Aber nach 3 Monaten ist der Erfolg eigentlich minimal. Nun gab es aber einen internistischen Befund. Und zwar streikt wohl ihre Ohrspeicheldrüse. Und sie hat jetzt im Internet mal geschaut und gefunden, dass das wohl gar nicht so selten in den Wechseljahren ist oder zumindest damit zusammenhängen kann. Ihre Frage, kennt Frau Schaudig dieses Problem mit der Ohrspeicheldrüse in den Wechseljahren?
Also dieses speziell der Ohrspeicheldrüse kenne ich persönlich nicht, aber da guckt wahrscheinlich gar keiner so richtig drauf, muss ich jetzt auch mal sagen. Aber wir haben ja mehrere Speicheldrüsen. Also was wir schon als relativ häufiges Symptom sehen, ist oder als nicht jeden Tag, aber gelegentlich ist ein trockener Mund. Und jetzt erinnere ich mal, alle Schleimhäute im Körper können trockener werden. Und da muss man sagen, ja, fast alle unsere Gewebe haben irgendwie Östrogenrezeptoren. Und die eine Frau reagiert da empfindlicher oder weniger. Also es ist schon theoretisch denkbar, dass die Produktion von Schleim in bestimmten Geweben nachlässt, weil die Östrogenwirkung fehlt, weil vielleicht auch ein stimulierender Effekt, ich sag's jetzt mal, auf die Ohrspeicheldrüse fehlt, aber das ist wirklich mit einem großen Vielleicht. Ich kenne keine Daten und das Interessante ist ja, dass bei ihr das auch nicht geholfen hat. Also da muss man sicher aus, es gibt seltene Autoimmunerkrankungen, das Sjögren-Syndrom zum Beispiel ist eine davon, da versiegt sozusagen die Schleimproduktion, da muss man natürlich nachgucken, ob es das ist bei der Hörerin, also das ist bei sowas seltenem schon immer, was man gucken muss, aber bei manchen Frauen wird dieses Symptom des trockenen Schleimhäute auch besser mit einer Hormongabe.
Und dieses, was Sie gesagt haben, Sjögren-Syndrom oder wie?
Man schreibt es Sjögren-Syndrom, aber ich glaube,
das ist
man
eine Autoimmun. Das ist eine Autoimmunkrankheit und die nehmen ja auch zu in den Wechseljahren. Also
ja, das kann es sein, dass es sich gegenseitig beeinflusst. Aber es ist auch nicht so, dass bei den Frauen dann mit einer Hormongabe alles gut wird. Die werden dann in aller Regel anders behandelt.
Okay. Das zweite Symptom, was uns einige Hörerinnen geschrieben haben, ist so ein unangenehmes Kribbeln in Händen und Füßen.
Oh, da muss ich gestehen, das finde ich jetzt ein bisschen untypisch für Wechseljahre, muss ich so sagen. Wobei auch Schwindel ist ja auch so ein Symptom, was wir häufiger, das sehe ich häufiger, Kribbeln in Händen und Füßen, da muss man natürlich auch immer nach Vitamin B-Mangel gucken. Also da würde ich eher dran denken, als dass es ein Hormonenproblem ist. Aber ich sage ja immer, jedes Symptom, was sich zeitlich irgendwie dieser Wechseljahrsphase zuordnen lässt, könnte theoretisch mit dem Hormonmangel zusammenhängen. Das ist ja individuell sehr unterschiedlich. Und man findet es am leichtesten raus, Trial and Error. Man gibt mal Hormone und guckt, ob es besser wird. Ganz banal.
Aber
Kribbeln in Händen und Füßen ist nicht so ein wirklich, also das höre ich nicht oft.
Aber kann es schon sein, dass unser Östrogen so auf das Nervensystem schon einen Einfluss hat?
Kann theoretisch natürlich sein, aber ich würde da eher an einen Vitaminmangel aus dem B-Bereich gucken, also Vitamin B. Das wäre, fände ich das wahrscheinlich.
Okay. Und damit sind wir am Ende dieser Folge, diesmal wieder mit Hörerinnenfragen. Wir haben auch versucht, immer zwischendurch nochmal das ein oder andere mehr zu erklären, weil wir davon ausgehen, nicht jede Hörerin, die uns findet, fängt ganz am Anfang an. Mittlerweile sind es ja auch schon ganz schön viele Folgen. Danke, Frau Schaudig, fürs Beantworten.
Ja, sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und wie immer wird es auch diese Folge zum Nachlesen geben. Den Link zum Transkript, den findet ihr wie immer in den Shownotes. In der kommenden Folge geht es dann um PMDS und Migräne in den Wechseljahren. PMDS, das ist die prämenstruelle dysphorische Störung. Das ist, wenn die Stimmung dann in der zweiten Zyklushälfte komplett in den Keller rauscht. Was macht die Perimenopause mit meinem PMDS? Und warum wird auch meine Migräne jetzt schlimmer? Dazu haben wir uns Anneliese Schwenkhagen eingeladen in den Podcast. Abonniert uns, damit ihr nichts verpasst. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Hormongesteuert weiterempfehlt an eure Freundinnen, Kolleginnen, Schwestern, Partnerinnen und Partner. Ihr könnt uns weiter gern schreiben, euer Feedback oder auch Themenvorschläge an hormongesteuert@mdraktuell.de. Und am Ende natürlich noch mein Podcast-Tipp. Es geht um ein Thema, das wir in der letzten Folge besprochen haben, Gewichtszunahme und wie man die Funde dann wieder los wird. Im Podcast Die Abnehmspritze, schlank um jeden Preis, geht Host Lisa Sophie Scheurell der Frage auf den Grund, ob Abnehmspritzen ein medizinischer Gamechanger oder doch nur ein Hype mit Nebenwirkungen sind. In 5 Podcast-Folgen geht es um die Wissenschaft hinter der Spritze, die Chancen, Missverständnisse, falsche Versprechen und Risiken. Und es kommen Menschen zu Wort, die diese Spritze genommen haben, noch nehmen oder nicht mehr nehmen wollen. Hört mal rein, die Abnehmspritze schlank um jeden Preis, hört ihr kostenfrei in der App von ARD Sounds. Und den Link, den packen wir natürlich in die Shownotes. Und dort in ARD Sounds könnt ihr natürlich auch hormongesteuert hören, kostenfrei wie immer.
Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.